Hallo, ich bin Michael Schwalbach, Top-Management-Coach, Berater, Speaker und Buchautor für gute Führung und Kulturwandel. Was ich mich immer wieder frage, was macht gute Führung aus? Gerade im Wandel. Wie kann Führung zu mehr Inspiration und Fokus führen und die nötige Energie freisetzen? Und was bedeutet das dann für CEOs und Führende? Wie bleiben sie souverän inmitten von Komplexität und manchmal auch Chaos? In diesem Podcast gehe ich auf Spurensuche. Rausgekommen sind tolle Gespräche mit faszinierenden Führungspersönlichkeiten, die auch den Mut haben, den Menschen hinter ihrer Rolle zu zeigen. Viel Spaß beim Zuhören und lassen Sie sich inspirieren.
Live Leadership Talks. Führen und Wandel im Gespräch. Der Podcast über gute Führung mit Dr. Michael Schwalbach.
Mein heutiger Gesprächsgast im Live Leadership Talk ist ein Vollprofi in Sachen Innovation. Uli Hühner, Leiter des Innovationsmanagements beim Energieversorger EnBW. Wir sprechen über Innovation als Führungsaufgabe. Aus diesem Gespräch sind gleich zwei Folgen der Live Leadership Talks entstanden. In der ersten Folge, die Sie jetzt im Anschluss hören, erklärt Uli Hühner, wie der Innovationscampus von EnBW in die Gesamtkonzernstruktur des Energieversorgers eingebunden wird. In der zweiten Folge spricht Uli Hühner darüber, wie die Führungskompetenzen, die für Innovation wichtig sind, im Innovationscampus gestärkt werden. Uli, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Ich mich auch. Vielen Dank.
Uli, wir kennen uns seit fast 20 Jahren. Und du warst, als ich dich kennenlernte, GF einer Telekom-Tochter. Ich durfte dich als Strategieberater begleiten. Seit 5,5 Jahren etwa bist du jetzt Leiter des Innovationsmanagements bei EnBW. EnBW ist Deutschlands drittgrößter Stromkonzern, ja? Vorher hattest du in der Telekom- und Energieindustrie Top-Management-Funktionen in Marketing und Sales. Und du hast in Deutschland und am Caltech Mathematik studiert. Ich habe mal nachgeschaut, das Caltech, California Institute of Technology, wird gehandelt als eine der weltweit besten Universitäten für Ingenieur- und Naturwissenschaften. Seit den 20er Jahren haben dort ca. 30 Nobelpreisträger unterrichtet. Das finde ich sehr, sehr impressive. Habe ich da was Wesentliches vergessen, Uli?
Vielleicht noch erwähnenswert, dass dadurch, dass ich die Chance hatte, da am Caltech zu studieren, ich eben im Nachgang auch die, und das ist schon wichtig, die ersten Arbeitserfahrungen auch in Kalifornien gemacht habe. Ja, also damals, das ist ja schon eine Weile her, war der Master, den ich gemacht habe in angewandter Mathematik, in Deutschland noch nicht anerkannt. Und wir haben dann, also meine damalige Freundin und ich, sehr spontan entschieden, da zu bleiben, um nicht mehr noch 1,5 Jahre zu studieren. Und haben versucht, dann da Fuß zu fassen. Das ist mir gelungen. Ich habe damals eine Firma gefunden, die das Sponsorship meines Visums übernommen hat. Und dann habe ich da als Systemprogrammierer angefangen in einem Umfeld, was geprägt war von Kreativität und Neuland. Ich wusste damals nicht, dass es ein Startup war. Heute weiß ich das. Aber es war einfach toll. Und ich glaube, die ersten Arbeitserfahrungen sind schon prägend. Für mich war das auf jeden Fall so. Auch bezogen auf das Thema, was wir heute ja haben, Führung und Leadership. Ja? Weil wenn man in Amerika in einem Startup, das sich Hardware und Software damals als Produkt vorgenommen hat, die ersten Erfahrungen macht, kriegt man natürlich eine ganz andere Management-Philosophie mit und einen etwas lockeren Stil, der mir damals schon zugute kam.
Du bist ja heute Leiter des Innovationsmanagements bei EnBW und führst in deiner Rolle, so habe ich das verstanden, insbesondere auch den InnoCampus des Konzerns. Innovation steht ja in der strategischen Agenda eigentlich jedes Unternehmens weit oben. Das gilt natürlich besonders auch für die Energiebranche. Ne? Also ihr seid ja doch in einer großen Umbruchsituation. Und wie, Uli, siehst du in diesem Kontext deine Rolle als Innovationsmanager?
Also ich würde vielleicht noch mal ein Stück ausholen, so 5, 6 Jahre zurückdrehen, wo wir als EnBW, sagen wir mal, die Ersten waren, die die in der Deutlichkeit verstanden haben, dass sich unser bestehendes Geschäft dramatisch ändert. Das liegt daran, dass die NBW mit Lokation und Schwerpunkt im Süden in Baden-Württemberg einen großen Anteil an Kernkraftwerken im Portfolio hatte. Das war politisch damals, ist ja schon viele Jahrzehnte her, sinnvoll, und wir hatten in den Höchstzeiten mehr als 60% der Erzeugung über Kernenergie an der Börse vermarktet. Und durch Fukushima hat sich natürlich von heute auf morgen dieses ganze Thema so dramatisch geändert, dass wir eben eins hatten, was die anderen oftmals nicht haben. Und das ist ein Sense of Urgency, also einen Druck, an den Geschäftsmodellen zu arbeiten und damit auch eine gewisse Offenheit in Richtung Innovationen zu erzeugen, die viele andere Firmen so in der Dramaturgie nicht haben. Und deswegen war es für mich auch, sagen wir mal, nicht sehr schwer, als das Angebot kam, diesen Job zu übernehmen, zu sagen, das mache ich, als nochmal eine ganz andere Herausforderung, in einem Unternehmen, was sich über Jahrzehnte mit einem Geschäftsmodell beschäftigt hat und das bis zum im Detail in den Prozessen maximiert hat, sagen wir mal, eine andere Vision zu geben hinsichtlich der Bedeutung von Innovation. Und das ist eigentlich auch die große Herausforderung, die jedes Unternehmen hat. Ja, auf der einen Seite das bestehende Kerngeschäft zu optimieren, mit allen jetzigen Herausforderungen, neuen Technologien und Digitalisierung, da ist schon genug zu tun. Und auf der anderen Seite, und das tun wir natürlich alle, auf der anderen Seite aber den Stellenwert von neuen Geschäftsmodellen nochmal klar zu machen, den man dringend braucht. Wenn man jetzt nicht reingeht und da rein investiert, ist ja die Frage, was hat man dann in 10 Jahren? Weil selbst die Erneuerbaren sind endlich. Ja? Also es wird eine Zeit geben, da sind alle Offshore-Parks da, da haben wir genügend Windmühlen an Land, wir haben Wasser überall und Sonne überall. Und was kommt dann? Ja? Also aus alt und neu kommt mal irgendwann neu. Und da muss man was für tun. Und die Frage ist, wie macht man das? Und für uns ist der Weg und die Herausforderung eben gewesen zu sagen, wie sieht unser Setup aus? Ja? Und vielleicht auch da an der Stelle nochmal zu sagen, Innovation ist nicht gleich Innovation. Jedes Unternehmen hat und bringt eine gewisse Kultur mit sich, eine Historie mit sich, und es gibt keine Blaupause für Innovation. Jedes Unternehmen muss für sich einen Weg finden, der verdaubar ist, ja, der auch eine Chance hat auf Akzeptanz, der aber zu diesem Unternehmen passt. Und ich hatte die große Chance vor 5,5 Jahren, auf Basis des Vertrauens unseres CEOs das zu machen. Ja. Und so blicke ich eben jetzt auf über 5 Jahre Erfahrungen in diesem Metier zurück. Und wie du sagst, das ist nicht immer einfach, ja weil keiner hat auf dich gewartet.
Welche vielleicht 3 bis 4 Dinge, Uli, möchtest du denn bewirken jetzt bei ENBW? Gibt es da Prioritäten?
Also ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist immer die Kultur des Unternehmens in Richtung Offenheit gegenüber Innovationen. Ich will nicht sagen zu beeinflussen, aber zumindest mitzuhelfen, diese Kultur in diese Richtung zu transformieren, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das Innovationsthema sehr viel stärker auch im Kerngeschäft in die Köpfe muss. Ja? Und jetzt sind wir wieder bei Leadership, und das fängt natürlich mit Führung und Führungsverständnis an. Ich sag mal, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich glaube, die Methodik, die wir für uns in unserem Setup gewählt haben, sukzessive in das Unternehmen zu bringen. Das gelingt uns auch immer besser. Also die Klassiker von Design Thinking über diese Phasen, die man gehen muss, wenn man mit Uncertainty arbeitet. Ja? Also das Problem ist ja bei neuen Geschäftsmodellen, du weißt ja nicht, ob sie funktionieren. Also musst du dir andere Logiken überlegen, die meist anders sind als die Prozesse im Kerngeschäft. Ja? Das wäre so der zweite Punkt. Und der dritte Punkt wäre sicherlich, in die bestehenden Kerngeschäfte reinzugehen und sagen wir mal, dort klarzumachen, dass den Raum, den wir bespielen über den Innovationscampus und die Fähigkeit, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, auch einen echten Mehrwert darstellt für die. Da werden wir ja nachher auch vielleicht auch nochmal drüber reden. Das Kerngeschäft hat so viel zu tun, um im Markt zu bleiben, um wettbewerbsfähig zu bleiben, dass es normalerweise nicht naheliegend ist, unter dem gleichen Dach des Kerngeschäfts auch super duper innovativ zu sein mit komplett anderen Prozessen. Das ist ja unsere Überzeugung gewesen, aber auch am Anfang, dass das nicht funktionieren wird. Und deswegen braucht es einen anderen Raum, den ich dazu zur Verfügung stelle. Das wären so die drei wesentlichen.
Sind diese drei Aspekte, Uli, auch die, die euch dazu bewogen haben, den InnoCampus zu gründen? Oder gab es da nochmal andere Gedanken
dazu? Es gab zwei. Und zwar von vornherein. Ich habe ja viel in der Anfangsphase mit Leuten gesprochen. Ich habe viel gelesen. Ich habe mich schlau gemacht, wie andere damit umgehen. Und ich bin eben bei ein paar Professoren noch hängen geblieben, die gesagt haben, und da gibt es ja viele Case Studies auch zu, dass wenn man es wirklich ernst meint mit der Entwicklung von wirklich disruptiven neuen Geschäftsmodellen, dann möge man das bitte ein Stück außerhalb in einem eigenen Raum tun, um einfach das Kerngeschäft und das Know-how und die Prozesse dort erstmal so zu lassen, wie sie sind. Und das machte für mich Sinn. Und dieser Raum, der ist eben nicht nur prozessual anders und die Leute, die da arbeiten, anders, sondern wir haben gesagt, ich glaube, der muss auch physisch sichtbar anders sein. Und so sind wir eben auf den Innovationscampus gekommen, zu sagen, wir schaffen eine Symbolik, die unter dem Dach des, du warst ja schon mal da, man guckt ja da raus und man sieht das Kraftwerk RDK 8, Europas modernstes Steinkohlekraftwerk, das uns bezahlt, das uns das Geld gibt, damit wir an neuen Dingen arbeiten können, in der Hoffnung, mal irgendwas zu finden, was dann auch funktioniert, aber eben mit einem ganz anderen Risikoprofil und also auch räumlich anders zu wirken, um auch der Belegschaft klarzumachen, das ist gewollt, ne? Und das Unternehmen lässt das zu und unterstützt es sogar, so etwas zu tun. Ja? Und das ist auch Teil dann einer Kulturtransformation, die dann dort stattfindet. Alle Leute, die da einmal sind und dann zurückgehen und wiederkommen, die gewöhnen sich sukzessive an diese neuen Arten der Form, der Symbolik, aber auch der Art und Weise, wie man arbeitet. Das steckte schon dahinter.
Ja, ich habe selbst die Erfahrung gemacht als Berater. Ich war in einer kleinen Einheit einer größeren Beratung. Diese größere Beratung saß in Bonn. Wir als kleinere Einheit saßen in Frankfurt und haben uns immer eigentlich dagegen gewehrt, nach Bonn zu gehen, weil wir gesagt haben, die Macht der Struktur und Prozesse ist doch enorm. Und ich denke, das ist eben ein Vorteil, dass man sozusagen eigene Prozesse, Strukturen schaffen kann.
Wobei es gibt da schon einen Unterschied. Also ja. Ich habe das ja dadurch, dass ich ein paar Jahre auch vorher bei Yellow arbeiten durfte, schon gemerkt, man muss zwar in einem Raum arbeiten, der ein Stück weit daneben steht, aber man darf die Verbindung zum Mutterschiff nicht verlieren, sondern im Gegenteil, irgendwann auch so selbstbewusst in der Lage sein, sagen wir mal, wieder zurückzugehen und zu sagen, guck mal, was wir hier gemacht haben. Da sind auch Dinge drin, die für euch wirklich wertschaffen und wertvoll sind. Guckt euch das doch mal an. Ja, und da sind wir, genau an dem Punkt sind wir mittlerweile. Ich bin aber erst über diesen Schritt erstmal eine gewisse autarke, sagen wir mal, Möglichkeit zu bekommen, selbst zu entwickeln, nach eigenen Prozessen, dich ein Stück weit vom Unternehmen prozessual zu entfernen, erst dahin gekommen zu sagen, jetzt kann ich wieder zurückgehen und sagen, schaut mal, nutzt doch diesen Raum. Das heißt, wir rücken jetzt wieder enger zusammen. Ja. Manchmal ist es eben, und das ist eine feine Linie, also zu weit weg ist auch nicht gut. Ich sage immer, dann ist der Satellit dann plötzlich im All und der kommt dann nicht mehr zurück. Das ist auch nicht gut, ne? Glaube ich persönlich. Also für unser Unternehmen wäre das nicht der richtige Weg.
Ja, ich glaube auch, das ist auch psychologisch irgendwo sinnvoll, so eine Art Nabelschnur zu haben. Ja. Ne? Also wenn du so einen vollkommen abgesetzten Knoten hast, dann gibt es eben ganz eigene Kulturen. Und bei euch kommt es ja darauf an, sozusagen auch die Kultur des Stammhauses, der Stammorganisation sozusagen auch zu beeinflussen. Mhm. Und das geht ja nur über Verbindung.
Ne? Und das Stammhaus hat ja auch verdammt viele und gute Assets. Ja? Also wir haben ja einige, wir gründen ja nicht alles aus, was es einmal in die Skalierung schafft, sondern wir haben auch, sagen wir mal, auf dem Weg dahin gesagt, wir schaffen auch interne neue kleine Business Units, ne, die unter meinem Dach unternehmerisch agieren können, die aber die Möglichkeit haben, alle Assets und Values und Dienstleistungen aus dem Stammhaus oder dem Kerngeschäft und dem Unternehmen zu nehmen und zu nutzen, da wo es Sinn macht. Und das ist ein großer Vorteil. Ja. Es gibt immer mehr Verbindungen in den Einkauf, in die Einkaufsprozesse, in Legal, in Compliance, die wirklich wertvoll sind, weil wir müssen da nirgendwo jetzt hingehen und irgendwelche Experten suchen, sondern sie sind ja da. Und wir merken, dass die Leute auch die viel Spaß daran haben, solche Startups dann auch zu unterstützen. Und irgendwann wird da auch so ein Stück eine Challenge draus, zu sagen, also wir wissen, was wir im Kerngeschäft können, aber jetzt helfen wir uns mal, unseren kleinen Pflänzchen mal größer zu werden. Und das macht Spaß, wenn man merkt, dass da Freude entsteht, ne, an dieser Schnittstelle.
Ja, meines Erachtens ist es immer so dieses, ich sag mal, dieses Austarieren von Nähe und Distanz, ne, auf das es da ankommt. Also Ich habe erst kürzlich mit einer Führungskraft eines Innovation Centers gesprochen, die sich doch ziemlich beklagt hat über die fehlende Akzeptanz und die Skepsis in der Stammorganisation. Mhm. Ne? Und also man kann das eben auch zu weit treiben, wie du gerade völlig richtig aus meiner Sicht gesagt hast, mit der Autonomie. Aber eben, es braucht so dieses Andocken. Wie stellst du denn dieses richtige, wie auch immer definierte Verhältnis von Nähe und Distanz her?
Also ich glaube, das muss man auch über die Zeitachse erstmal sehen. Das ist ja eine Entwicklung. Ne? Wir haben uns aus diesem Grund ja damals entschieden, einen eigenen Raum für Inkubation zu schaffen. Ne? Viele andere haben gesagt, die gehen in Kooperationen, in externe Programme, wo sich mehrere Firmen dann treffen, um dort dann einfach zu entwickeln. Über den Kulturauftrag, den ich ja schon erwähnt habe, haben wir uns damals entschlossen, einen eigenen Inkubator zu bauen. Der findet ja auch zum Teil auch im Innovationscampus statt für die ganz frühen Phasen. Der Grund, warum wir das gemacht haben, ist, dass wir der Überzeugung waren und nach wie vor sind, dass wir eben in den neuen Geschäftsmodellen auch mit eigenen Leuten arbeiten müssen. Das heißt, dieser Raum wird mit NBW-Kolleginnen und Kollegen bespielt. Wenn jemand eine Idee hat, kann er da rein. Wird sukzessive, sagen wir mal, auch freier gestellt, je nachdem, wie weit man kommt über diesen Phasenangang. Ja, manche sind nach 3 oder 4 Monaten zum Erkenntnis gekommen, es geht nicht, dann geht man wieder zurück. Das heißt aber, dieser Austausch an der Basis ist schon mal der erste wichtige Schritt. Und dann geht es natürlich weiter, eine Akzeptanz zu schaffen gegen Not Invented Here. Ja, das Syndrom hat jeder. Ja, und jetzt bist du wieder bei Leadership und bei Führung. Ist die Führungskraft so weit in der Lage zu verstehen, dass das, was wir als Service anbieten, für sie Wert schafft? Ist sie selbstbewusst genug zu verstehen, dass sie sich da nicht verbiegen muss, um sowas zu nutzen, weil es im Konzern angeboten wird, versus nein, ich muss alles selber machen, erst dann ist es gut. Und das ist jetzt genau der Spagat, den man hinkriegen muss, wo man eben auch das ist eine ganz feine Linie, wo man auch mit, auf unserer Seite, und da habe ich immer darauf geachtet, auch mit viel Demut agieren muss, ja. Wir sind nicht cooler als die anderen oder hipper, nur weil dann eine Palette an der Wand hängt, sondern wir haben eine Rolle und eine Aufgabe innerhalb der NBW und die versuchen wir bestmöglichst zu machen, aber mit Bodennähe. Ja? Und da habe ich immer darauf geachtet, weil es ist so einfach abzuheben in diesem hippen Space und dann wird eigentlich die Kluft zwischen Kern und New Stuff größer. Ja? Das heißt, da muss man wirklich drauf achten, jeden Tag aufs Neue, dass das irgendwie zusammenpasst. Und so entwickelt sich dann, wenn man Glück hat, sukzessive auch ein Vertrauen der bestehenden Geschäfte in das, was man tut. Und dann kann man das natürlich noch garnieren und flankieren mit gemeinsamen Zielvereinbarungen und so weiter und so weiter. Und wir kommen jetzt gerade in so einen Punkt, wo wir das, was wir anbieten als Service, auch unterschiedlich in den Zielvereinbarungen verankern. Ne? Dass wir also Ideen aus den Kerngeschäften, wo irgendwas entstehen soll, in unserem mal entwickeln können, und je nach Reifegrad kann man dann das, was dabei entsteht, auch wieder zurückgeben in das Kerngeschäft. Und das ist eigentlich dann eine Winning Proposition. Weil machen wir uns nichts vor, bis wir eine Relevanz in den neuen Geschäften haben, ja, das dauert Jahre. Ja, also auch immer wieder zu erklären, guckt euch mal, wir reden ja immer nur über Amazon und Google und so, ja, und Apple. Aber wenn man sich mal die typischen Entwicklungen und Zahlen anguckt von Startups im Top-Quartil, der Top 25%, braucht es trotzdem 5, 6, 7 bis 10 Jahre, bevor da eine Signifikanz reinkommt. Und diesen langen Atem braucht man eben. Und dafür muss man, sagen wir mal, auch immer wieder für Akzeptanz sorgen. Das ist kein Selbstläufer. Und das ist auch zuweilen sehr anstrengend. Vielleicht noch das, wenn man mal die letzten Jahre in Deutschland beobachtet, stellt man fest, viele größere Firmen, die mit eigenen Inkubatoransätzen begonnen haben, haben irgendwann nach 1, 2 Jahren die Lust verloren, ja, und haben die Dinger wieder zugemacht. Kannst du lesen letztes Jahr, ne, wie sie alle heißen, weil es einfach schwierig ist. Und es ist nicht einfach nach 1,5 Jahren schon alles da, was man so sich so vorstellt. Ne? Das heißt, das Thema Erwartungsmanagement des Top-Managements ist mindestens genauso relevant wie die Unterstützung des CEOs.
Ja, das ist ein spannender Punkt. Da kommen wir nachher nochmal kurz drauf. Ich wollte nochmal ganz kurz zurückgehen. Also es ist eine tägliche Angelegenheit, Vertrauen zu schaffen. Ja, das mag mit Glück zusammenhängen, aber ich bin da eher auf dieser Schiene. Das hat ja was mit Aktion zu tun, mit Kommunikation. Und es gibt Führungskräfte, die verstehen das vielleicht schneller, also jetzt der Stammorganisator, schneller den Wert und vielleicht solche, die weniger schnell das verstehen. Wie unterstützt ihr die sich schwerer tun mit der Akzeptanz? Gibt es da konkrete Einblicke? Gibt es da konkrete Aktionen? Also zum Beispiel, keine Ahnung, könnte ja sein, Führungskräfte in den InnoCampus zu geben, also zu sagen, hey, verbringt da mal einen Tag oder so. Ne? Also nicht nur Abgesandte, sozusagen, die jetzt gerade an Projekten sind, sondern Führungskräfte der Stammorganisation, um mal dieses Touch and Feel mitzulegen.
Also auch das, wenn ich vor 5 Jahren so ein Angebot gemacht hätte, dann hätte jeder sich totgelacht. Ja. Auch das ist ein Thema, was man auf der Zeitachse sukzessive entwickeln muss. Wir haben eine sehr starke Verbindung in den HR-Bereich von Anfang an gehabt. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass wir eine andere Offenheit brauchen, bezogen auf tarifliche Vereinbarungen, also auch zu erwähnen, eine sehr gute Beziehung mit der Arbeitnehmervertretung. Das muss einfach so sein, weil wir haben uns ja ganz bewusst als Corporate Function erstmal aufgestellt, nicht als eigene GmbH, wo man alles dann entkoppeln kann, tariflich, alles. Das ist gefährlich, ja, weil dann merkt man gar nicht, wie man sich schleichend vom Unternehmen entfernt. Wir waren und sind eine Corporate Function. Für uns gelten offiziell alle Regeln des Konzerns, inklusive tarifliche Einstufungen und so weiter. Und das ist natürlich schwierig, aber es war ganz bewusst so gewählt, um im Kontakt, um im Gespräch mit HR zu bleiben, wie man dieses sukzessive auflöst, dieses Problem. Und über diese Jahre, wo wir viele Programme gemeinsam mit HR machen, kommen wir zum Punkt, dass das Thema Mitarbeiter- oder Führungskräfteentwicklung heute ein Thema ist, wo wir sagen, ja, es macht Sinn für Digital Leadership, Leute in unseren Raum zu schicken, in Projekte zu schicken, wo anders gearbeitet wird, damit die einen Flavor kriegen, auf was sie sich vorzubereiten haben. Und dieses Angebot kann jeder nutzen in Zukunft. Ja. Natürlich ist es so, dass wenn jemand 30 Jahre als Führungskraft gewisse Dinge gemacht hat, es gibt Unterschiede. Manche sind da, die verstehen das, die machen das auch mit. Und es gibt aber auch andere, die sagen, nee, ich glaube, das ist nicht mehr meins. Ja, und da muss man natürlich auch mit viel Respekt miteinander umgehen. Nur am Ende des Tages ist die Verbindung zu Programmen aus dem HR-Umfeld, die was mit Leadership-Entwicklung zu tun haben, mit Digital Leadership zu tun haben, mit Kommunikation zu tun haben, für uns wesentlich, um die Akzeptanz und das, was wir tun, noch stärker in die Köpfe des Kerngeschäfts zu bekommen. Das können wir alleine gar nicht leisten. Und da bist du jetzt natürlich wieder auf so einer Ecke, wo ich, sagen wir mal, auch eine besondere Rolle habe mit den Führungskräften in allen anderen Business Units, sagen wir mal, einen informellen Austausch zu pflegen, um immer mal wieder dafür zu sorgen und die daran zu erinnern, dass es uns gibt. Aber ich werde es nicht irgendwie mit der Brechstange oder Top-Down machen können, weil dann ist das Vertrauen sofort weg. Und deswegen braucht das eben Zeit, weißt du? Das kannst du nicht nach einem Jahr machen, sondern du musst erstmal zeigen und Proof liefern, dass Teile dessen, was du tust, auch eine Chance haben, sich gut zu entwickeln. Ne? Und das, wenn du das nicht hast und nach 5 Jahren noch nicht hast, hast du ein Problem. Wir haben heute Startups, die sind an der Grenze zu 10 Millionen Umsatz. Da guckt man schon mal eher drauf, ja, und sagt, vielleicht ist das ja dann doch was. Und auch, sagen wir mal, ich habe keine eigene P&L. Das war von Anfang an auch klar. Ja? Ich habe den Raum ja so geschnitten, dass er erstmal keine Bedrohung für das Kerngeschäft ist, sondern heute mehr eine Chance. Das heißt, wenn wir Dinge entwickeln, ist mir vollkommen egal, wo wir die hinterher konsolidieren. Das heißt, auch das muss beachtet werden, dass alle Investitionen, die wir heute machen, irgendwann auch einer Business Unit wieder zugutekommen.
Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, respektive du hattest es angesprochen, man kann ja an verschiedenen Parametern ansetzen, um Innovation zu fördern, ne? Also mit Struktur, Prozesse, Kultur. Ich habe mitgenommen, dass das hauptsächlich für euch der Hebel Kultur war, der euch, der da im Mittelpunkt steht.
Also ich würde mal sagen, die ersten Jahre haben wir sehr stark auf die Kulturkarte gesetzt, um klarzumachen, es ist eben nicht nur Financial Return, um das es geht, sondern es ist eben auch das Thema Befähigung der bestehenden Geschäftseinheiten in Richtung nach Zukunft. Ja, weil vor 5 Jahren war das Digitalisierungsthema noch nicht so vogue, aber es war schon klar, dass wir uns auf eine neue Welt vorbereiten müssen und dass da eben auch dazugehört, flexibler zu sein in Ways of Working, flexibler zu werden in der Methodik, flexibler zu werden im Mindset. Und dafür haben wir die ersten 1-2 Jahre, ich glaube, einen guten Beitrag leisten können und über diese Überbrückung dann auch die Zeit gehabt, die ersten Pflänzchen zu entwickeln, wo man dann sagen kann, naja, jetzt hat er da die erste Ausgründung gemacht und die entwickeln sich gut und so weiter. Und dann kriegst du dann eben auch eine andere Akzeptanz. Aber die ersten 2 Jahre, wo ja nichts ist, ne, sagen wir mal, du brauchst heute 2 Jahre, bevor du überhaupt weißt, ob eine Idee in Richtung Skalierung eine Chance hat oder nicht. Machen wir uns nichts vor. Alles andere ist Quatsch. Ja? Du brauchst einfach diese 2 Jahre und dann brauchst du nochmal Zeit, um dieses Skalierungsspiel zu spielen, was auch wieder ein ganz anderes Spiel ist, ne, was wir Company Builder nennen. Und in der Phase sind wir jetzt. Das heißt, ich glaube, was ich nochmal sagen will, für das Thema Innovation muss man auch immer die richtige Taktik wählen, ne, die es dazu braucht, sukzessive eine Akzeptanz zu generieren im Kerngeschäft. Und du brauchst eben auch Geduld, dahin zu kommen. Bei uns hat das deswegen funktioniert, weil unser Vorstand verstanden hat von Anfang an, dass das alleine schon ein wichtiges Argument ist und dass es auch eine Chance bekommt, weil wir von der Größe, wir sind ein Unternehmen von etwas über 20.000 Mitarbeitern, wir können diese Transformation managen. Wenn ich ein Unternehmen mit 200.000 Mitarbeitern habe, dann ist das nicht mehr ganz so einfach. Da muss der Setup nochmal eine ganz andere Komplexität haben, glaube ich zumindest. Da würde dann unser Setup vielleicht in der Form, wie wir es machen, nicht unbedingt passen. Für uns ist da, glaube ich, der Weg, den wir da bestritten haben, passend und auch der richtige.
Die Abstimmung beziehungsweise die Diskussion mit dem CEO finde ich natürlich spannend. Also du hast ja im Grunde genommen, Innovation ist ja ein Thema, das mindestens ich sag mal, neben dir den Head of Strategy und den CEO interessiert, ja, weil die sehe ich da so als relevant Leadership Set. Vielleicht stimmt das auch nicht, aber das ist so von außen mein Bild. Und die Frage, also es hilft natürlich, wenn die grundsätzlich, und das ist eigentlich auch unabdingbar, dass die grundsätzlich so die Haltung haben, ja, das braucht Zeit. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es ja manchmal so dieses Thema gibt, okay, ist ja schön und gut, was die da machen, aber wann liefert der Uli? Also mal richtige Zahlen. Klar. Ich meine, ihr habt, ich glaube, 20 Millionen Umsatz generiert, was ja schon eigentlich eine tolle Sache ist. Die wird es ja vorher nicht geben, aber ist, glaube ich, auch nur 0,1% des Umsatzes.
Korrekt.
Also von daher wäre die Frage an dich, wie handelst du das? Wie gehst du da in diesem kommunikativen Set mit den Kollegen um?
Also grundsätzlich hast du einen Spagat zwischen auf der einen Seite Vorstand und insbesondere CEO, an dem ich ja hänge, Strategie, Unternehmensentwicklung, aber auch Business Units. Du musst alle drei irgendwie, sagen wir mal, wie soll ich das sagen, in Balance bekommen. Ne? So gute fünf Jahre danach, die ersten Jahre waren sehr, sehr anstrengend, weil am CEO zu hängen ist natürlich auf der einen Seite schön, weil dann die Mitarbeiterebene sagt, naja, das scheint ja wichtig zu sein. Auf der anderen Seite hast du natürlich den CEO im Nacken, ja, von Day One, der immer wieder Druck macht und sagt, ja, wann kommt denn da was und so weiter und so weiter. Damit muss man umgehen können. Das ist aber ganz normal, ja. Das heißt, du bleibst deswegen jeden Tag wach. Ja, und du ruhst dich nie aus auf dem, was du jetzt gerade, sondern musst immer in Bewegung bleiben und eigentlich schon die nächste Phase antizipieren, weil man gewöhnt sich ja relativ schnell an einen Status quo. Das darf in dem Umfeld, kann ich nur jedem Innovationsmanager raten, nicht passieren. Die Unternehmensentwicklung und Strategiechef sind mindestens ebenso bedeutsam, weil, und das war auch bei uns klar, das Innovationsthema muss Teil der Corporate Strategy sein. Und zwar nicht nur gesagt, ne, sondern es muss verbrieft sein. Und heute muss man sagen, wenn du dir unsere NBW-Strategie 2025 anschaust, dann stellt man eben fest, dass Innovation ein integraler Bestandteil dieser Strategie ist. Weil in allen neuen.
Meinst du das mit verbrieft?
Ja, das meine ich mit verbrieft und dokumentiert. Ja, dass man sagen kann, da auf Chart XYZ, schau mal, da steht das, also nicht nur wir reden drüber, sondern da steht das, es ist dokumentiert und es ist auch, sagen wir mal, eine Glaubwürdigkeit dadurch geschaffen worden für die Basis, dass jeder sagen kann, oh, okay, das ist ja offensichtlich wirklich so gewollt, wird dann schon irgendwie einen Grund haben, dass es gut ist so. Ne? Und das Dritte sind eben die Business Units, die nochmal für sich eine Herausforderung sind, die eben das, was du da tust, auch mit einer Akzeptanz für sich selbst sehen müssen, damit das was bringt. Und ich meine auch da, das ist mittlerweile genau an der Stelle haben wir aktuell die Zielsetzung dieses Jahr, diese Verbindung, bestehende Business Units und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle zu intensivieren. So, und die drei musst du bespielen als Chef des Innovationsthemas. Und das ist wie immer im Leben natürlich immer eine Herausforderung. Ja, ja. Und das wird auch so bleiben. Ja. Das hört nicht auf. Ja, du kannst dich aber freuen, wenn du jedes Jahr, sagen wir mal, wieder ein Stück weiterkommst in diesem Dreiklang. Aber das ist so, ja, hast du vollkommen recht. Ja, also so toll der Job ist, so anstrengend ist er eben auf der Seite, weil du versuchst eben mit einem ganz kleinen Team, ne, ich habe 20 Leute bei mir im Kernteam, einen Tanker sukzessive ein Stück zu beeinflussen, in die Richtung zu drehen. Ne, und das braucht eben eine Weile.
Wie siehst du und wie sahst du vielleicht früher, gibt es da eine Veränderung, die Rolle des CEOs, ja, bei der Gründung des InnoCampus und heute sozusagen im Betrieb?
Also erstmal grundsätzlich ist die Rolle des CEOs fundamental essentiell für jedes Innovationsmanagement eines Unternehmens. Ich war der Überzeugung, auch das hatte ich in meinen Recherchen an vielen Beispielen gesehen, und ich hätte es auch nicht gemacht, ganz ehrlich, wenn diese Corporate Function nicht direkt am CEO hängt, damals, dass egal, wo du es sonst hinhängst, es ist einfach eine andere Glaubwürdigkeit damit verbunden. Ne? Viele Unternehmen, und das war damals schon so, sagen, ja, ich muss sagen können, dass ich mich mit dem Thema Innovation auseinandersetze und hängen das dann irgendwo in die zweite, dritte Ebene. Und da sind dann Leute, die arbeiten dran. Wenn ich sowas sehe, dann weiß ich sofort, da wird doch sehr viel für die Galerie gearbeitet und nicht für das Wohl und die Zukunft des Unternehmens. Das war bei uns von Anfang an anders. Der CEO in unserem Fall, dem war natürlich von vornherein bewusst, dass er damit auch ein Risiko eingeht. Ja? Weil das kostet erstmal Geld. Ja? Da muss man rein investieren. Dann hat man erstmal Durststrecken. Und da wird es natürlich immer wieder vom Spielrand außen Leute geben und sagen, warum machen wir das denn eigentlich und so. Und da muss er immer wieder auch erklären können, warum das wichtig ist. Also die ersten, ich würde sagen, 2, 3 Jahre, die waren schon auch für ihn nicht einfach, weil man muss das dann auch durchhalten. Ja? Auf der einen Seite bricht dir das Kerngeschäft weg. Du musst Effizienzprogramme machen. Du musst, und das ist wirklich auch schwierig und anstrengend, wir haben über 1 Milliarde aus den Kosten rausgenommen bei uns in den letzten 5 Jahren, des Überlebens willen. Und auf der anderen Seite kommt da so einer, wedelt die Innovationsflagge, braucht Geld, um irgendwas zu machen, wo du den Return erstmal in den ersten 5 Jahren nicht siehst. In diesem Spagat, den musst du erstmal aushalten. Und das gilt natürlich auch für den CEO. Heute, muss ich sagen, für mich persönlich ist mein Grad der Angespanntheit nach wie vor hoch, aber es hat sich schon was geändert. Da ist eine Akzeptanz entstanden, wo mehr und mehr Leute sagen, ja, es ist gut, dass wir das gemacht haben. Unter anderem, nicht nur wegen der ersten 3 Gründe, die ich damals vorhin gesagt habe, also Kultur, Methodik, Raum für neue Geschäftsmodelle, auch fürs Kerngeschäft zu schaffen, aber insbesondere auch, weil wir in der Reputation nach außen, den Punkt hatte ich noch nicht erwähnt, mittlerweile als innovatives Unternehmen gesehen werden, was uns natürlich an der einen oder anderen Stelle auch im Image total hilft. Ja? Und wenn der Markt dein Tun akzeptiert, dann ist das durchaus hilfreich, auch für die internen Strukturen und die Führung im eigenen Haus, dass man sagen kann, scheint ja gar nicht so schlecht zu sein, was da passiert. Also der Markt honoriert es, also hilft uns das auch, öfter drüber zu reden. Und wenn du guckst, also wir haben einen CFO, wir haben die Vorstände, alle sind mittlerweile sehr viel offener, auch im Umgang über Innovationen zu erzählen und zu reden. Schau dir unsere Präsentationen an, schau dir unsere Bilanzpressekonferenz an. Das ist mittlerweile ein integraler Teil dessen, was wir kommunizieren. Und deswegen sage ich, hat sich da natürlich jetzt so nach 5 Jahren schon etwas etabliert, was wir damals nicht wussten, dass es denn dann auch so geht. Ja? Aber an der Stelle muss ich sagen, hat sich dann auch das Verhältnis und die sagen wir mal, die Sicht auf das Thema selbst schon zum Positiven geändert und gewandelt.
Ich weiß noch, wie ich das erste Mal im InnoCampus war. Mhm. Ne? Also das, was ich so dachte, war, wow, das ist coole New Work-Atmosphäre. Ne? So das, was man dann eben auch so sieht, junge Menschen auf Holzpaletten und gestrickte Sitzkugeln und Visual Graphic an den Wänden und Post-its überall an den Wänden. Mhm. Und wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen dachte ich schon, cool, aber ich bin mal gespannt, ob das wirklich auch funktioniert, ne? Weil ich meine, cooles Ambiente und du zueinander sagen reicht ja eben nicht aus, ne? um Innovation zu befördern und Innovation letztendlich auch auf die Bahn zu bringen. Es geht ja auch darum, die marktfähig zu machen. Und da hätte ich dich gerne eingeladen, mal kurz zu beschreiben, was aus deiner Sicht so den InnoCampus ausmacht, also so ein paar, ich sag mal, Struktur, Wirkungsmechanismen, auch den Geist, ja, was dir dazu so einfällt.
Also ich glaube erstmal, Raum macht was mit einem. Ja? Es ist schon ein Unterschied, ob ich durch lange Flure gehe, wo die Türen zu sind, versus in einem kreativen Space, der einfach ein bisschen anders aussieht, bewusst anders aussieht, arbeite. Das ist einfach
und sich auch
so
anders anfühlt.
Absolut. Und das war die Wette. Wir haben also ganz bewusst polarisiert, wussten auch nicht, wie so Leute drauf gucken, haben aber dann relativ schnell am Anfang gemerkt, dass die Leute das wirklich als angenehmes Ambiente empfunden haben und so nach dem Motto, endlich traut sich mal einer, um Strukturen oder Prozesse zu brechen, war das Feedback eben durchaus positiv, ne? Und ich sage, heute ist das eigentlich kein Thema mehr, ja, weil der Campus hatte und hat es in Teilen immer noch schon den Zweck zu zeigen, dass wir als Unternehmen in der Lage sind, sowas zu machen, ja, Symbolik zu schaffen, aber auch wirklich Räume zu schaffen, wo Leute arbeiten können. Und heute muss man sagen, und das war auch die Zielsetzung damals schon, finden an ganz vielen Ecken innerhalb des Unternehmens solche Plätze statt. Ja, wenn du heute durch die Durlacher oder durch die City in Stuttgart gehst, findest du unterschiedliche Farben, unterschiedliche Workspaces. Überall hängen Post-its, überall wird mit Kanbans gearbeitet. Das hat sich total geändert. Ja. Vor 5 Jahren war das, im Juli 2014 haben wir den Campus im ersten MVP sozusagen eröffnet. Keine 5 Jahre später, muss ich sagen, Mission accomplished, weil die Leute arbeiten heute ganz anders, auch im Kerngeschäft zusammen. Das ist heute etabliert. Ja? Die Öffnung zu sagen, ich nutze andere Farben, ich nutze andere Stile, ich nutze andere, der Chef der Netze sitzt heute im Coworking-Space. Ja? So. Das heißt, wir haben das ein Stück auch unterstützt. Natürlich brauchst du natürlich auch immer das Top-Management als Befürworter solcher Geschichten, weil nicht jeder setzt sich da unbedingt gerne in so ein offenes Büro. Ja? Aber auch da, der Vorstand hat seine großen Flure abgebaut, hat Glas geschaffen, ganz andere Atmosphären. Das heißt, du musst auf allen Ebenen auch spielen, dass das gewollt ist. Ne? Und da würde ich schon sagen, hat die Zielsetzung, die wir damals verfolgt haben, über den Campus, sagen wir mal, anders zu arbeiten und anders zu sein, hat sich so ein Stück weit auch in das Unternehmen infiltrieren lassen. Ne? Das ist heute bräuchtest du das so in der Art und Weise nicht mehr, glaube ich.
Es ist schon, das war eine Frage, die mich auch beschäftigt hat, ne? So nach dem Motto, naja, da gehen jetzt Mitarbeiter von ENBW aus dem Stammgeschäft arbeiten an einem Projekt, gehen in den InnoCampus, lernen diese neue Atmosphäre kennen, dieses neue Raumgefühl, diese neue Art sozusagen, ich würde fast sagen auch menschlichere Art, miteinander zu arbeiten, ne? Dann kommen die wieder zurück. Mhm. Und wie ist das dann?
Also nicht notwendigerweise, ja. Also wir sind ja jetzt schon auch so gut mittlerweile in den Programmen, in diesem Entwicklungsprozess, ja, dass wir haben ja dieses 16-hoch-4-Programm gemacht, wo wir sagen, um die Geschäftsidee zu validieren, gibt es ein 4-Monats-Programm, 16 Wochen. Ja. Da holen wir die Leute 2 Tage die Woche in den Campus. Der Campus gibt's ja mittlerweile in Stuttgart, in der Birkenwaldstraße, also nicht nur in Karlsruhe, sondern auch überall an den Standorten versuchen wir jetzt so kleine Campi zu etablieren, auch teilweise unter dem Dach der bestehenden Business Units mittlerweile, dass nicht mehr alles immer nur nach Karlsruhe gehen muss, sondern dass man im Prinzip das Konzept in die Fläche bringt, ja. Dazu haben wir eben auch in der Vergangenheit viel Programme gemacht, sind an die Standorte gegangen, haben erklärt, worum es da geht, um diese Bewegung auch vor Ort in den bestehenden Geschäftseinheiten zu verankern. Und das geschieht langsam, aber immer besser. Okay? Und so wird die Kluft der Art und Weise, wie ich arbeite und der Kultur ein Stück weit kleiner. Natürlich gibt es Unterschiede, je nachdem, was ich mache. Also wenn jemand bei uns aus dem Kraftwerk an einem Geschäftsmodell arbeitet und kommt zurück, dann hat er natürlich sagen wir mal, nicht alles im Kraftwerk kannst du mit agiler Arbeit machen. Ja, ja. Ganz bewusst nicht, ja. Sondern am Ende des Tages. Aber darum geht es ja auch zu sagen, nicht, es ist nicht immer alles nur agil, sondern es ist die Mischung, die es ausmacht. Und es gibt genauso viele Geschäftsprozesse, die nach wie vor in der klassischen Arbeitswelt geschehen müssen, wie in der Agilität. Ja, aber das Bewusstsein zu schaffen, was ist eigentlich für welches Ziel das Richtige, da sind wir ein Stück weit besser geworden. Ne? Und da musst du aber erstmal hinkommen. Und ich glaube, es geht eben nur erstmal über diesen Austausch und über die Communities, die man eben schafft, wo man dann sukzessive an der Basis auch eine Akzeptanz für die Art und Weise schafft. Und da tun wir jeden Tag alles, damit die Leute, die bei uns arbeiten, auch zurückgehen und sagen, ach, das war jetzt gar nicht so schlecht. Und wenn ich nur ein paar Komponenten davon mit in mein Team wieder mitnehme, ist das schon ein Gewinn für uns.
Kann ich mir vorstellen.
Und jetzt drehe ich das mal rum. Wenn du diesen eigenen Campus nicht hast, also in Anführungsstrichen Campus, der überall stattfindet, sondern im Prinzip dich komplett entkoppelst, ne, und nur dein eigenes Ding machst, dann kriegst du das nie mehr zurück. Dann kriegst du all das, was da gelernt wird, nicht mehr zurück. Und das ist einfach für uns nicht der richtige Ansatz gewesen. Und das ist eben ein Risk, was andere fahren, wenn sie sich komplett entkoppeln von der Kerngeschäftswelt. Ne, dann dürfen sich nicht wundern, wenn hinter die Leute sagen, ach, was machen die denn da? Mein Ding ist das nicht. Ne?
Wie stellst du denn, Uli, in deinem Umfeld so kritisches Denken, gründlichen Diskurs und gründliches Nachdenken über die Ideen, ja, ihre Annahmen und Schwächen, weil das ist ja auch was eminent zu eurem Geschäft dazugehört. Ja. Also nicht zu schnell auf den, ah ja, okay, ne, sondern wirklich dieses
also das ist Nachdenken. Das ist eine interessante Frage, Michael, weil also am Anfang, als wir gestartet sind, da ich war ja alleine am Anfang und wusste, dass du relativ schnell ein paar Sachen brauchst, einfach um zu zeigen, ne, so ein paar Leuchtturmideen. Und da habe ich alles genommen, wo ich den Eindruck hatte, das könnte was sein. Ja? Und dann haben wir einfach mal gemacht. So, und weil da einfach ein anderes Thema im Fokus stand. Ne? Und dann braucht man auch ein bisschen Fortune, ne, dass man das ein oder andere dann auch glücklicherweise findet, dass einem hilft, sagen wir mal, ein Stück weit in den ersten Jahren Akzeptanz zu bekommen. Heute machen wir das total anders. Also der Prozess, aus einer Idee ein Geschäftsmodell zu entwickeln, ist sehr strukturiert, sehr systematisiert. Da gibt es Kriterien in jeder Phase. Das haben wir damals nicht gemacht. Wir waren ja froh, wenn wir Teams hatten, die einfach mal Spaß haben, sowas zu entwickeln. Ja. Ja, mal ganz ehrlich. Und das ist auch richtig so. Aber Jahr für Jahr haben wir eben gelernt und versucht, rauszufinden, worum geht das denn eigentlich? Also, wie kann man, sagen wir mal, so ein emotionales Thema, weil so ein Team hat ja viel Energie und versucht, alles sein Ding da weiter zu entwickeln und dem zu sagen, du, pass mal auf, so in den 16 Wochen haben wir festgestellt, der Markt ist zu klein, das ist nicht. Wir müssen, glaube ich, das Ding in den Weinkeller legen oder wir sagen, das macht keinen Sinn. Das ist echt hart. Ja?
Das kann ich mir denken, ja.
Und deswegen muss man auch da einen Weg finden, der sich so auf Kriterien und auf einer sachlichen Ebene abstützt. Ne? Dass nie klar ist oder dass es nicht die Menschen sind, die da, ne, sondern es ist einfach das Thema, ja, was man begutachtet. Natürlich spielt das Team auch eine wesentliche Rolle, auch das. Und wenn das dann so ist, es ist ein wesentliches Kriterium bei allen Phasen ist, trauen wir dem Team zu, die Höhen und Tiefen, die es immer gibt, in den nächsten Phasen zu durchstehen? Haben die richtige Mischung aus Hipster, Techie, Nerd, Sales, Business Guy, ja, wie im richtigen Leben in Startups. Mittlerweile ist das identisch geworden. Ja. Dann sagen wir das natürlich auch, ja. Und dann muss das Gründerteam damit auch klarkommen. Dann kann man sagen, wie gehe ich mit diesem Defizit um? Hole ich mir da andere Leute oder so? Aber wir versuchen das wirklich in jeder Phase transparent zu machen, auf Basis eines Lernprozesses. Was wir auch gemerkt haben, ist, dass wir selber als Kernteam, also mein Team und ich, auch genau so agieren müssen. Ja? Nicht das alleine nur von den Startups zu fordern, die wir begleiten, sondern auch für unser Kernteam sicherzustellen, dass wir in unserem, in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, und wir sind ja jetzt gewachsen, ja, wir haben jetzt Circles eingeführt, wir haben einen Incubation Circle, einen Company Building Circle, einen Venture Circle, einen Late Stage Circle, einen General Circle. Wir sind auch in der Phase mittlerweile, in der Wachstumsphase, wo wir genauso Retros machen, Feedbacks machen, um zu einer noch systematischer lernenden Organisation zu werden. Das ist total spannend. Ja? Und dadurch leisten wir mittlerweile auch, wir machen auch ein Teilprojekt über, was für HR sehr wichtig ist. Wie muss man sich eigentlich zukünftig organisatorisch aufstellen? Ja? Wie sieht eigentlich so eine, ist es klassisch, wie sehen Führungsmodelle der Zukunft aus? Also auch da versuchen wir in unserem Setup Eis zu brechen, Erfahrungen zu machen, wovon dann teilweise hinterher auch bestehende Business Units von profitieren können. Weil eins ist, glaube ich, klar, es wird nicht eine rein rassig, klassisch hierarchisch geprägte Organisation sein, die in Zukunft wesentlich sein wird. Die wird es in Teilen geben, aber ich glaube, die Grundlogiken, auch Anforderungen an die Führungskraft, werden sich fundamental ändern. Also das Team, das hat ja jeder vorher schon mal immer mal gesagt, aber wir haben das eben auch erfahren. Du kannst die beste Idee wird sich nicht entwickeln, wenn das Team dazu nicht passt.
Das ist ja richtig, ja.
Und ein super Team wird aus einer mittelmäßigen Idee in der Lage sein, einen Pivot hinzulegen, um daraus was zu machen.
Ja. Spannend. Sehe ich genauso. Ja, kann ich dir nur zustimmen.
Aus
ja.
unserer Erfahrung, wir können das nur so bestätigen. Das
ja. ist
so.
Ja. Im nächsten Live Leadership Talk sprechen wir über das, was alle Spitzenführungskräfte bewegt. Innovation. Ich freue mich auf Sie.
Live Leadership Talks. Führen und Wandel im Gespräch. Der Podcast über gute Führung mit Dr. Michael Schwalbach.
Der Podcast gefällt Ihnen? Dann abonnieren Sie ihn. So verpassen Sie keine Folge. Eine Übersicht der Gespräche gibt's auf liveleadershiptalks.com. Dort erfahren Sie auch mehr über meine Philosophie und Haltung als Coach, Speaker und Berater. Besuchen Sie die Webseite. Ich freue mich auf ein gutes Gespräch mit Ihnen.